Herzlich grüß Gott und willkommen in unserer Katechismusreihe, sagt Ihnen Monika Bargett. Schön, dass Sie, liebe Hörer, auch heute wieder mit dabei sind. Wahrheit und Gerechtigkeit sind Themen, die uns alle etwas angehen und darüber möchten wir heute sprechen. Auch durch falsche Zurückhaltung und Unterlassung kann man sich von der Wahrheit abwenden und anderen Menschen schweren Schaden zufügen. Deshalb ist es gut, dass die Kirche uns genaue Hinweise dazu gibt, was Wahrheit ist und wie wir sie schützen können. Einen Abschnitt des Katechismus, der sich vor allem mit möglichen Verstößen gegen die Wahrheit befasst, finden Sie ab Nummer 2475. Die Jünger Christi, so heißt es da, haben den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Auch wir sollen als Christen also den Ermahnungen der Apostel Petrus und Paulus an ihre jungen Gemeinden folgen und Lüge, Bosheit, Falschheit, Heuchelei, Neid und alle Verleumdung ablegen. Eine Hilfe dazu gibt uns in der Sendung heute Pfarrer Michael Schönberger aus der Pfarrei Klingen bei Aichach im Bistum Augsburg. 1993 wurde Pfarrer Schönberger zum Priester geweiht und seit 1998 hat er die Pfarrstelle in Klingen inne. Grüß Gott und willkommen, Herr Pfarrer Schönberger, zu dieser Sendung.
Grüß Gott, Frau Bargett.
Herr Pfarrer Schönberger, in der Einleitung habe ich schon gesagt, dass wir heute über Verstöße gegen die Wahrheit sprechen. Vielleicht ein etwas unangenehmes Thema, da man nicht gerne mit seinen Fehlern konfrontiert wird. Die Verstöße gegen die Wahrheit, die der Katechismus nennt, beziehen sich zunächst auf den Epheserbrief und auf den ersten Petrusbrief. Sowohl offenbare Lüge als auch weniger offensichtliche Bosheit und Heuchelei können also solche Verstöße gegen die Wahrheit sein. Wiegen denn alle diese Vergehen gleich schwer oder gibt es da Abstufungen?
Lüge, Bosheit, Heuchelei. Fangen wir zunächst vielleicht mal mit der Lüge an. Da sagt der Katechismus so, jemandem vorsätzlich Unwahres zu sagen, um ihn dadurch zu schaden, ist objektiv eine schwere Sünde. Warum? Weil es Leib und Leben eines Menschen beeinträchtigt. Oder sogar, dass er selber in eine Untat oder in etwas Böses mit hineingetrieben oder gezogen wird. Und dann, glaube ich, ist ganz wichtig zu sehen, was Jesus selber sagt. Er entlarvt den Teufel als Vater der Lüge. Da denke ich immer wieder in das Gebet, in der Heiligen Messe, bewahre uns vor Verwirrung und Sünde. Also der Teufel, er ist der Meister der Täuschung und der Verführung. Er kann ja nichts aus sich heraus schaffen, aber er vernichtet das Gute auch in uns drin. Die Bosheit und die Heuchelei möchte ich einfach mal als die kleinen Geschwister der Lüge nennen. Das ist so aus meiner pastoralen Erfahrung heraus. Sie eifern ihrem großen Bruder nach, ohne jedoch so die ganze Abgründigkeit und die Folgen ganz zu überschauen von sich selber her. Bosheit und Heuchelei sind hässlich, aber so möchte ich es vielleicht erklären, sie sind noch nicht der Hass selber. Die boshaften und die heuchlerischen Menschen, die ich kenne, tragen zwar immer auch Mitschuld, dass sie so geworden sind, aber oft verstehen sie es selber nicht. Und das ist das Drama daran. Sie sind, um es mal in einem Beispiel zu sagen, die Schnecken, die vorwärts in ihr Haus hineingekrochen sind und dann nicht mehr herausfinden. Und da spricht manchmal auch Verbitterung über das Leben. Da spielt auch manchmal so die Verbitterung über das Leben eine Rolle. Ich bin da der Ansicht, da muss man, soweit es geht, barmherzig sein, wenn möglich helfen, darauf hinweisen. Aber sicher schwierig bleibt es dort auch, weil es im Grunde auch ein Verstoß gegen die Wahrheit ist und in eine ganz schlimme Richtung geht. Zunächst einmal auch für sich selber. Bosheit, Verbitterung, Heuchelei, das ist auch immer etwas, das mich selber klein macht und das mich selber auch angreift.
Der Katechismus sagt in Nummer 2476, dass falsches Zeugnis und Meineid besonders schwerwiegend sind. Wo außer im juristischen Kontext können wir denn überhaupt in die Gefahr dazu kommen?
Der Katechismus unterscheidet also eine wahrheitswidrige Aussage, die ist dann besonders schwerwiegend, wenn sie öffentlich gemacht wird. Wenn ich also eine Lüge in die Welt setze, und Sie wissen ja selber, das Wort, das ausgesandt ist, bleibt nicht ohne Wirkung. Es bringt etwas hervor. Das Böse bringt Böses hervor und Gutes Gutes. Wie Jesus selber sagt, von einem schlechten Baum kann man keine guten Früchte ernten und von einem guten Baum wird man eben gute Früchte ernten. Und dann natürlich auch, wenn es vors Gericht geht. Hier hat ja falsches Zeugnis oder Meineid nochmal eine verschärfte Wirkung, weil hier jemand verurteilt wird, der dann rechtlich Konsequenzen zu tragen hat, Gefängnis. Oder eben, dass jemand nicht verurteilt wird, der eigentlich ins Gefängnis gehört oder der eine Strafe eigentlich haben sollte. Im ersten Fall also kann sich bestenfalls eine Lüge totlaufen. Im zweiten Fall hat man da einen definitiven Eintrag im Strafregister, entweder im Himmel, weil sozusagen Gottes ja ist, der uns wirklich ins Herz schaut und sieht, was los ist, oder bei der Justiz hier auf der Erde.
Vermessenes Urteil, üble Nachrede und Verleumdungen begegnen uns sicherlich in unserem Alltag besonders häufig. Das fängt oft bei Nachbarschaftsstreitigkeiten an und endet vielleicht dabei, wie Ehepartner nach einer Scheidung übereinander reden. Muss man denn so ein Verhalten auf jeden Fall bei einem Priester beichten?
Wenn ich diese Frage jetzt dem ein oder anderen Jugendlichen stellen würde, würde ich sagen, also wenn du über jemanden etwas erzählst, was nicht in Ordnung ist, was nicht okay ist, ob man das beichten müsste, würde der vielleicht sogar sagen, aber hallo. Aber jetzt vielleicht im Ernst, Leid und sehr viel Leid und Verletzung geschieht ja gerade bei den Scheidungskriegen. Ich denke da nur an die Kinder. Das sind doch in der Regel die, die das Leid tragen, weil sie die Komplexität des Geschehens noch nicht so ganz erfassen können. Und von den möglichen negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung ist ja ganz zu schweigen. Aber auf der anderen Seite denke ich auch in den Eheleuten, da bleiben Zweifel, da bleiben Not und Verwundungen zurück. Ich glaube, man denkt sich doch immer, war das nicht mal der, den ich geliebt habe, mit dem ich eine Familie gegründet habe, das ausgebaut habe, die Kinder? Was habe ich falsch gemacht? Und da ist bei jedem auch immer der Selbstzweifel da, aber diesen Selbstzweifel, den man oft dann verdrängen will und dann nur noch all das Ungute am anderen sieht oder das Ungute, das man am anderen sehen will und dadurch den Schritt der Scheidung oder des Auseinandergehens rechtfertigen will. Aber das ist ja nur eigentlich ein ganz kleiner Aspekt, da bräuchte es vielleicht eine ganze Sendung drüber. Das Zweite war, was Sie angesprochen haben, Nachbarschaftsstreitigkeiten, die entzünden sich oft nach meinem Dafürhalten an Kleinigkeiten oder auch Lächerlichkeiten. Da ist die Hecke mal zu hoch, da ist die Party mal zu laut, oft halt, weil es der andere nicht so macht wie ich. Da kann ich einfach nur sagen, sowas sollte man mit einem vernünftigen Gespräch erledigen. Und wenn es ist, könnte der Pfarrer am Ort ja auch so ein Mediator sein, den man da einschalten könnte, damit die Dinge nicht so aus dem Ruder laufen, dass die Kinder und Kindeskinder schon nicht mehr wissen, was der Anlass war, weswegen man sich mit dem Nachbarn zerstritten hat, wo man dann einfach nur so sagt, ja, die sind halt immer schon so gewesen.
Der Katechismus Nummer 2478 gibt uns dazu auch ein herausforderndes Zitat des heiligen Ignatius mit auf den Weg. Jeder gute Christ, so heißt es, muss mehr dazu bereit sein, die Aussage des Nächsten für glaubwürdig zu halten, als sie zu verurteilen. Warum fällt es uns Menschen denn immer so schwer, zunächst einmal das Beste von anderen zu erwarten?
Da möchte ich einfach auch etwas aus meiner Erfahrung dazu sagen. Ich würde da zunächst einmal folgende Ereigniskette konstruieren. Erstens Missverständnisse. Aus diesen Missverständnissen entsteht Misstrauen. Aus diesem Misstrauen heraus die Entfremdung und dann unter Umständen auch die Unwahrhaftigkeit. Man spricht nicht miteinander oder man macht sich etwas vor. Das Beste vom anderen zu erwarten heißt ja, ihn zunächst einmal so anzunehmen, wie er ist. Aber dann gibt es eben Missverständnis. Ein Missverständnis, aus dem eine Entfremdung kommt, aus dem Misstrauen heraus zum anderen entsteht und dann fällt es uns auf einmal schwer, in dem anderen das Gute zu sehen. Auch hier, glaube ich, ganz wichtig, das klärende Gespräch oder es gleitet in die Unwahrhaftigkeit ab. Dann entsteht nämlich die Frage, kann der andere mir noch nützlich sein? Brauche ich ihn noch irgendwie oder beende ich eine Freundschaft oder eine Beziehung, weil er unwichtig für mich geworden ist? Interessant wäre hier mal darüber nachzudenken, wer wirkliche Freunde sind und wie ich mit denen dann auch umgehe im Leben.
Ein wichtiger Punkt ist auch Katechismus Nummer 2480. In diesem Abschnitt wird Lobhudelei und Gefälligkeit zum eigenen Vorteil verurteilt. Können Sie uns dafür einige Beispiele aus dem Alltag nennen?
Ist schwierig, weil Da gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele unterschiedliche und sehr persönliche Beispiele. Also Lobhudelei und Gefälligkeit will ich einmal im Allgemeinen als eine lästliche Sünde ansehen. Sie geschehen in der Regel, um irgendwie angenehm zu erscheinen, vielleicht auch um einen berechtigten Vorteil zu erreichen, sprich also um im Leben weiterzukommen. Ein Beispiel ist so ein Zwecklob. Ein Zwecklob, wie ich es einmal nennen will, das ist dann gegeben, wenn ich jemanden über den Schellenkönig lobe, aber nur, weil ich ihn noch für irgendeine Aufgabe für mich brauche. Also wo eigentlich der Eigennutz dahinter steckt. Schwerwiegender fände ich es, wenn man jemanden in einer unrechten Haltung bestärkt oder für sich zum Beispiel eine Situation ausnutzt, um dem anderen sozusagen zum Beispiel von seinem Arbeitsplatz wegzuloben, damit ich an dessen Stelle komme, obwohl ich vielleicht dann doch weiß, dass dort das Klima für ihn nicht so zuträglich ist wie an seinem jetzigen Arbeitsplatz oder dass er da bestimmt Schwierigkeiten bekommen wird.
Wenn man nicht nur andere herabsetzt, sondern auch sich selbst über andere erhebt, dann nennt das der Katechismus Prahlerei. Wo genau fängt denn diese Sünde an und wo hört sie auf? Muss man sich denn heutzutage nicht im Arbeitsleben immer gut präsentieren? Wird das nicht erwartet? Darf man denn sein Licht eigentlich dann die ganze Zeit nur unter den Scheffel stellen?
Also wenn ich jemanden herabsetzen muss, um selber besser dazustehen, ist das immer auch eine Art von Selbstüberschätzung oder auf der anderen Seite ein Mangel an Selbstwahrnehmung. Und keiner braucht doch sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Was ich glaube, gut zu können, das kann ich auch sagen, das soll ich auch sagen und das soll ich auch tun, weil es ja auch etwas ist, das für den Nächsten gut ist und mit dem ich etwas Gutes tun kann. Es ist ein Talent und mit Talenten sollen wir wuchern, wir sollen es nicht vergraben. Im Übrigen beurteilen, wie gut ich bin oder auch nicht, werden es ja in der Regel auch die anderen. Oder dann auch jemand, der eventuell besser ist als ich. Ungut ist es auf jeden Fall, wenn ich sozusagen für meinen eigenen Vorteil einen anderen schlecht machen muss. Dann wuchere ich sozusagen mit den Talenten, die ich nicht habe. Im Übrigen gilt, glaube ich, auch hier der Satz, Lügen haben kurze Beine.
Dankeschön, Herr Pfarrer Schönberger. Liebe Hörer, in unserer Katechismusreihe sprechen wir heute mit Pfarrer Michael Schönberger aus der Pfarrei Klingen bei Aichach im Bistum Augsburg über Verstöße gegen die Wahrheit laut Katechismus Nummer 2475 folgende. Wenn Sie mehr darüber hören möchten, dann bleiben Sie dran. Nach einer Musikpause geht es weiter mit den verschiedenen Verstößen von der Lüge bis hin zur Prahlerei und wie wir damit in unserem Alltag umgehen. In der Bibel rufen uns die Apostel Petrus und Paulus dazu auf, Lüge, Bosheit, Falschheit, Heuchelei, Neid und alle Verleumdung abzulegen. Diese verschiedenen Verstöße gegen die Wahrheit nennt auch der Katechismus ab Nummer 2475 und in unserer Katechismussendung heute wollen wir genauer nachfragen, wie Verstöße gegen die Wahrheit in unserem christlichen Alltag heute aussehen und wie wir sie vermeiden können. Dazu ist mit uns aus der Pfarrei Klingen im Bistum Augsburg Pfarrer Michael Schönberger verbunden. Im ersten Teil der Sendung haben wir schon über falsches Zeugnis, üble Nachrede und Verleumdung gesprochen. Nun wollen wir uns auch verschiedenen anderen Verstößen zuwenden. Herr Pfarrer Schönberger, auch die Ironie, heißt es im Katechismus, kann eine Sünde sein. Ironie, das ist ja zunächst einmal humorvoll verpackte Kritik. Können Sie uns erklären, warum das so schlimm ist?
Ja, wann ist Ironie Sünde? Wie Sie schon gesagt haben, der Katechismus sagt, dass Ironie, also was zunächst einmal humorvoll verpackte Kritik bedeutet, dann zur Sünde wird, wenn man den anderen böswillig, und zwar böswillig bloßstellt. Schauen wir auf uns selber. Jeder Mensch hat doch seine Schwächen und seine Unzulänglichkeiten. Für die meisten ist es ja auch oft ein Kreuz, das man tragen muss. Man leidet ja zum Beispiel unter einem Sprachfehler. Vielleicht hat man eine kleine körperliche Anomalie und wenn es nur die abstehenden Ohren sind. Und wenn man weiß, zum Beispiel, dass jemand schnell errötet, dann muss man sowas einfach nicht provozieren, indem man gerade dazu Andeutungen macht und ihn dann somit auch irgendwo verletzt und bloßstellt. Das ist ja eine Kränkung der Person und auch eine Verletzung der Seele. Und dann ist es auch kein Witz mehr, sondern eigentlich nur noch ein Fehlgriff. Ich denke, das hat auch was mit fehlendem Anstand zu tun. Es gibt Dinge, die tut man einfach nicht.
Herr Pfarrer Schönberger, der vielleicht offensichtlichste Verstoß gegen die Wahrheit ist die Lüge. Lüge kann aber viel bedeuten. Was meint der Katechismus mit Lüge und wie schwerwiegend sind Lügen?
Die Lüge besteht darin, so sagt der Katechismus, dass man Unwahres sagt, und zwar in der Absicht, jemanden zu täuschen. Wir haben in den vorhergehenden Beiträgen darüber gesprochen, wenn Jesus den Teufel als Lügner von Anbeginn charakterisiert, dann ist die Lüge im oben genannten Sinn besonders schwerwiegend. Denn Jesus sagt hier den Lügnern, dass sie sozusagen den Teufel als Vater haben. Und das ist ja, glaube ich, ziemlich deutlich. Lügen ist, wenn man sozusagen als Beispiel jetzt eine unfertige Autobahnbrücke freigeben würde. Also die hört in der Mitte auf und dann kommen vielleicht 50, 60 Meter einfach freier Fall. Hier entstünde schlimmster Schaden an Leib und Leben. Denn der Autofahrer, der hatte doch ein Recht darauf zu wissen, ob die Brücke fertig ist. Und je folgenreicher die Lüge, also je schwerwiegender die Lüge ist, da kann es sogar zu einer Todsünde werden. Zunächst verlässt man sich ja doch auf das, was der andere einem sagt. Wenn ich Sie nach dem Weg frage, dann rechne ich zunächst einmal nicht damit, dass Sie mich bewusst in eine andere Richtung, in eine falsche Richtung schicken. Und daraus folgt natürlich auch, die Lüge hat irgendwo auch eine gesellschaftliche Dimension. Wenn die Lüge einfach nur ein Kavaliersdelikt wäre, wenn alles also sozusagen nur eine Notlüge wäre, wie man das heute so schön immer einkleidet, dann frage ich auch, wem könnte man dann noch glauben, auch in den kleinen Dingen des Lebens, eben wie wenn man nach dem Weg fragt. Wie sollte da noch eine Gesellschaft funktionieren? Oder wie sollen da noch Beziehungen entstehen, wenn ich dem anderen nicht mehr vertrauen kann? Alles ist doch zunächst einmal auf dieses Treu und Glauben aufgebaut. Also, dass ich glaube, dass der andere mir die Wahrheit sagt, die mir ja auch zusteht.
Etwas, das wir oft vergessen, ruft uns der Katechismus in Nummer 2487 ins Gedächtnis. Dort steht: Jede Verfehlung gegen die Gerechtigkeit und die Wahrheit bringt die Verpflichtung zur Wiedergutmachung mit sich, selbst dann, wenn ihrem Urheber Vergebung gewährt worden ist. Warum reicht es denn nicht einfach aus, um Verzeihung zu bitten?
Wie der Katechismus hier die konstruiert, Wahrheit hat etwas mit Recht und auch mit Gerechtigkeit zu tun. Die Lüge ruft ja nicht nur einen immateriellen Verlust hervor, also eine zerstörte Beziehung oder so weiter, sondern sie kann ja auch einen materiellen Schaden hervorrufen. Durch die Versöhnung und Verzeihung kann man zwar eine Beziehung oder ein Verhältnis wiederherstellen. Ich vergebe dir, zum Beispiel der verlorene Sohn, der kommt zu seinem Vater, bittet ihn um Verzeihung, Vater, vergib mir, und der Vater vergibt ihn. Er lässt dann das Mastkalb schlachten. Aber es bleibt manchmal auch ein materieller Schaden zurück, nämlich dieser verlorene Sohn hat eine Masse Geld durchgebracht, sein Erbteil. Wenn ich mich in die Lage des verlorenen Sohns hineinversetzen würde, würde ich sagen, der verlorene Sohn wird aus sich heraus einiges abgearbeitet haben, um seinem Wort, nämlich die Bitte um Verzeihung, auch Taten folgen zu lassen. Je nach der Größe des Schadens sollten das eben auch konkrete Schritte sein. Geld, Hilfe, Arbeitszeit. Also die Sache wieder gut machen, das wären dann sozusagen eine Art persönlicher Sozialstunden, die man da ableisten könnte.
Wenn jemand, der zu Ihnen zur Beichte kommt, immer wieder besondere Schwierigkeiten mit dem achten Gebot hat, was raten Sie ihm dann?
Schwierig, weil es sehr persönlich ist. Wichtig ist zunächst herauszufinden, was ist der Grund für die Lüge. In der Regel sind es doch die gleichen Dinge, unter denen man ja auch leidet, sonst wird man es ja nicht beichten. Und wenn man lügt, um sich vor einer Aufgabe zu drücken, der man sich nicht gewachsen sieht, ist das ja eigentlich was anderes, als wenn man seinen Partner belügt, um ein Verhältnis mit einem anderen zu vertuschen. Also zunächst einmal würde ich versuchen, das Motiv herauszufinden. Im ersten Fall, warum traust du dir dies oder jenes nicht zu? Und dann versuchen, Hilfestellung zu geben, zu fördern, Möglichkeiten aufzuzeigen, das zu machen, was einem weiterhilft und dass er sich nicht verstecken müsste. Meist braucht es da eigentlich da nur Ermutigung oder Begleitung. Im zweiten Fall würde ich sagen, ganz klar die Finger weg, denn diese Lüge zerstört dich und deine Partnerschaft.
Sehr oft sind Sünden ja auch ins Gegenteil verkehrte Tugenden bzw. Grundbedürfnisse des Menschen. Was steckt denn hinter einem Hang zur Unwahrheit?
Tugend heißt zunächst, das Gute mit Freude zu tun. Tugend ist eine Lebenshaltung, die eingeübt werden muss, lange eingeübt werden muss. Man muss sich mühen, bemühen. Da steckt das Wort Mühe eben drin. Also nichts Unmögliches, aber auch nicht ganz leicht. Was wären da jetzt Tugenden, die mir so gerade einfallen? Demut, Geduld, Keuschheit, Selbstbeherrschung, Treue, Liebe, Güte und so weiter. Das ist nicht einfach so angeboren, sondern das sind Haltungen, die ich mir erwerbe und die ich mir erwerben will. Das Laster ist das Gegenteil, also die Lebenshaltung zum Unguten hin. Untugend, sagt der Katechismus, das ist Hochmut, Geiz, Zorn, die Trägheit, die Unkeuschheit, der Neid, die Völlerei. Woher also der Hang zur Unwahrhaftigkeit? Noch einmal, hier scheint mir das persönliche Motiv wichtig. Welche Haltung steckt hinter dieser Neigung? Ist es Angst, ist es Feigheit, ist es Selbstschutz oder ist es sozusagen die schuldhaft angelebte Boshaftigkeit, die ich mir erworben habe und dann zwar auch vorsätzlich, indem ich vielleicht denke, der andere interessiert mich nicht, Gott interessiert mich sowieso nicht und Hauptsache mein Ego wird bedient. Persönlich ist mir aber so jemand noch nicht begegnet.
Gibt es besondere Gebete, die uns helfen können, in der Wahrheit zu bleiben und die Wahrheit zu lernen?
Ich denke zunächst einmal die Grundgebete. Im Vaterunser heißt ja, geheiligt werde dein Name und dass sein Reich kommen möge. Und was ist dieses Reich? Es ist das Reich der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens. Und ich denke auch im Ave Maria, da heißt es, bitte für uns Sünder. Das heißt doch, ja, Gott, schau, ich bin unvollkommen, aber ich bin noch nicht verdorben. Und tu das und hilf mir, damit ich vom Guten zum Besseren hinkomme. Jemand hat mir mal gesagt, dieses schöne Gebet, Herr, nimm mich so, wie ich bin und mach mich zu dem, zu dem du mich haben willst oder so, wie du mich haben willst. Und zum Schluss fällt mir da gerade noch das Gebet vom heiligen Augustinus ein. Das steht vorne im Gotteslob. Wenn ich es kurz vorlesen darf oder beten darf. Das heißt, atme in mir, du heiliger Geist, dass ich das Heilige denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere.
Vielen Dank auch für das Gebet zum Schluss, Herr Pfarrer Schönberger. In unserer Katechismusreihe haben wir uns heute über Verstöße gegen die Wahrheit unterhalten. Das reicht von Lüge und Bosheit bis hin zu Heuchelei, Neid und Verleumdung. Wie wir besser damit umgehen können, dass wir immer wieder auch versucht sind, zu lügen und die Unwahrheit zu sagen, das hat uns heute Pfarrer Michael Schönberger aus der Pfarrei Klingen im Bistum Augsburg erklärt anhand der Nummern 2475 folgende im Katechismus. Die heutige Sendung können Sie gerne auch wieder nachhören, entweder als CD oder als Podcast im Internet. Sie finden den Link dazu auf www.horeb.org. Ich bedanke mich, dass Sie mit dabei waren, wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Zum Abschluss der Sendung bitten wir Pfarrer Schönberger auch um seinen priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache unserer himmlischen Gottesmutter und des heiligen Josef segne euch und eure Familien, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.